sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Guten Abend und herzlich willkommen zur 182. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Nachdem wir letzte Woche über die Ankunft des ehemaligen Weltstars Chicharito in die USL geredet haben, wird es heute newstechnisch definitiv bodenständiger. Dafür haben wir aber Spieler rausgesucht, über die wir berichten können, die dafür mit Toren und coolen Momenten nicht gegeizt haben. Und das heißt, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die USL dreht völlig am Rad oder in unserem Fall am Ball. Und ich bin sehr froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Denn wie immer seit Folge 1 und auch trotz ihrer USA-Reisen ist sie auch heute wieder mit dabei. Hallo Anne.
Hi.
Bevor wir in die Spiele gehen, darunter haben wir unter anderem ein 9-Tore-Derby zwischen Louisville und Tampa, würde ich sagen, gehen wir mal in die Neuigkeiten. Und wir beginnen mal mit der unschönsten Neuigkeit, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr die Nachrichten verfolgt, so sind auf der Welt überall derzeit Waldbrände am Wüten. Unter anderem in Griechenland oder in Spanien oder in Frankreich. Und auch in den USA-Grenze zu Kanada ist ordentlich was los. Und ja, ein USL-Spiel musste verschoben werden wegen den Waldbrandgeschichten. Jetzt die Frage an dich, Anne. Welche Partie hat's betroffen oder welche Mannschaft hat's betroffen? Und was hältst du von der ganzen Geschichte?
Es betrifft Spokane, denn rund um die, also was heißt rund, aber in der Nähe dieser Großstadt brennt es gewaltig. Und es brennt so sehr, dass auch schon große Teile von Spokane Anfang August evakuiert werden mussten. Und das zeigt halt immer wieder nur, wie akut dieses Thema Waldbrände auch den Sport in diesem Land immer wieder Jahr für Jahr betrifft. Das ist in den letzten Jahren gefühlt irgendwie mehr geworden, habe ich so den Eindruck. Wir hatten ja, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Kalifornien dieses wahnsinnig große oder diese wahnsinnig großen, sind ja in der Regel immer mehrere Waldbrände. Waldbrände in Kalifornien halt. Und jetzt hatten wir in Kanada ja sehr viele, aber eben auch in den USA mehrere. Und in dem Fall jetzt beispielsweise brannt es halt an dieser großen Stadt. Und dementsprechend, wenn du anfangen musst, solche Städte dann zu evakuieren, dann wird es auch irgendwie richtig bitter. Von daher, na klar, da steht der Sport dann nicht an erster Stelle, da geht es um die Sicherheit der Leute. Und dass alle wirklich zusehen, da aus der Gegend rauszukommen mit so einem Feuer, ist halt überhaupt nicht zu spaßen.
Nee, ich habe auch einige Videos aus der Region von Spokane gesehen. Das sah sehr dystopisch aus. Also da kann man völlig verstehen, dass Fußball wirklich mal in den Hintergrund rückt, weil im Vergleich zu so einem typischen Rain Delay, wo es mal kurz in der Gegend gewittert, ist das ja ein völlig anderes Risiko, auch vielleicht ein völlig anderes Endresultat. Und daher natürlich schade für Spokane, aber ich hoffe natürlich, dass da die Sicherheit der Leute viel mehr im Fokus stand. Und ich bin gespannt, wie es dann für Spokane Velocity weitergehen wird.
Das ist übrigens mal wieder eines von vielen Beispielen, warum Fußball in den USA einfach ganz andere Bedingungen hat als zum Beispiel in Deutschland. Mir ist ehrlich gesagt keine Partie bekannt, die aufgrund überhaupt von Feuern oder von Waldbränden in den letzten Jahren nicht stattfinden konnte, zumindest nicht im Profifußball. Klar, auch wir hatten mal kleinere, wir hatten mal vereinzelt mal Waldbrände in Deutschland in den letzten Jahren. Aber so gewaltiger Ausmaß und vor allem so eine Kontinuität, die in den USA dabei ist, die kennen wir hier als solches gar nicht. Und ja, auch bei Gewittern gibt es deutlich seltener Spielunterbrechungen. Oder gefühlt haben wir einfach viel seltener Gewitter. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben wir einfach immer richtig Glück, was so Gewitter angeht und Fußballspiele, dass die nicht in der Nähe sind.
Stichwort, das haben wir in Deutschland nicht so. Lass uns doch kurz über einen deutschen Fußballer sprechen, der den Sprung in die USA gewagt hat. Denn, seien wir ganz ehrlich, US-Fußball kommt in deutschen Medien eigentlich nur in zwei Gründen vor. Erstens, was völlig Kurioses passiert. Oder zweitens, es hat mit entweder Weltfußballern oder deutschen Fußballern zu tun. Dann landet US-Fußball auch in deutschen Medien. Und du schicktest mir einen Beitrag von Instagram, vom Sportstudio vom ZDF. Denn die berichteten über einen ehemaligen Bundesligaspieler, der jetzt in die USL gewechselt ist, zumindest zeitweise. Jetzt die Frage an dich, was hat es damit auf sich? Und vor allem vielleicht wichtiger für die Zuhörer, um wen geht's eigentlich?
Wir sprechen um einen Spieler, der zuletzt in der MLS gespielt hatte, bei Sporting Kansas City, nämlich um Tim Leipold. Der hat jetzt einen 25-Tage-Vertrag bei Sacramento unterschrieben. Also der hat quasi für diesen Monat jetzt ein Arbeitspapier bekommen und hat auch schon seine erste Partie oder die ersten Partien für Sacramento gespielt. Auch sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte wieder mal.
Ja, 25-Day-Contracts sind in der USL tatsächlich eine normale Sache. Ist im Wesentlichen, könnte man sagen, ein Probetraining mit Fußballspielen. Denn normalerweise sind ja Probetrainings halt hinter verschlossenen Türen auf dem Trainingsplatz und man sieht die Spieler maximal in irgendeinem Friendly. Bei den 25-Tage-Verträgen oder halt auf Englisch 25-Day-Contracts dürfen sie auch in Ligaspielen eingesetzt werden, was ich dann auch halt vor allem sportlich wirklich für mehr Mehrwert empfinde. Und ja, genau deswegen, weil es diesen Kurzzeitvertrag gibt, landete die ganze Sache beim ZDF-Sportstudio. Und auch vielleicht, weil er der HSV-Kapitän früher mal war. Ich muss zugeben, ich habe völlig verplant, dass der mal in der MLS gespielt hat und hätte ihn jetzt gelobt, dass er diesen krassen Schritt macht. Aber so klingt es ja eher, als würde er gerne im Land bleiben wollen. Was trotzdem cool ist, weil halt, er war jetzt nicht extra deswegen den Sprung über den Teich machen. Ich muss zugeben, mit Sacramento hat er eine gute Wahl getroffen. Die sind seit Jahren eins der Top-Teams, immer mal wieder in der Gerüchteküche, ob sie nicht vielleicht doch den Sprung in die MLS machen. Also hat er durchaus ein gutes Team gefunden, die finanziell auch wahrscheinlich nicht ganz schlecht dastehen, die auch in die Playoffs kommen dürften und vor allem eben ein gutes Ambiente in Kalifornien zu haben. Also jetzt einmal im Vergleich zu Monterey Bay oder Lexington war das schon eine gute Entscheidung. Und ja, ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommen wird, ob er nach den Spielen am Monatsende unter Vertrag kommt oder ob er dann vielleicht ja den Sprung zurück in die MLS sucht oder wieder doch in die Heimat wechselt.
Ja, oder Spokane wäre vielleicht auch eine schlechte Wahl jetzt aktuell gewesen. Was noch interessant wäre, wenn man sich jetzt überlegt, naja, okay, da bekommt ein Spieler für 25 Tage einen Vertrag, dann können sie das ja einfach immer wieder machen. Nee, genau das geht eben nicht, sondern du kannst es wirklich pro Saison nur einmal mit dem Spieler machen. Das ist halt für beide Seiten die Möglichkeit zu gucken, ob es passt. Und rein theoretisch, wenn sie wollten, könnten sie noch einen zweiten Spieler ebenfalls unter 25-Tage-Vertrag nehmen, beispielsweise Ronaldo, und könnten auch ihn für 25 Tage testen. Sie dürfen aber nur zwei Spieler zeitgleich mit einem solchen Vertrag ausstatten.
Das hast du sehr gut zusammengefasst. Und ja, kurzes Angebot an alle sogenannten Sportjournalisten. Bevor ihr das nächste Mal irgendwie rausfinden müsst, wie Fußball funktioniert in den USA, es gibt da durchaus Leute auch im deutschsprachigen Bereich, die davon Ahnung haben und die da nicht erstmal aufs Sportstudio warten müssen, um irgendwas zu erklären. Finde ich mal wieder spannend, wenn man dann irgendwie auf obskuren Seiten Sachen lesen muss, die wir zum Beispiel seit Jahren behandelt haben oder die man leicht recherchieren könnte. Aber so freut mich, dass das Sportstudio mal kurz über die USL berichtet.
Und es ging dabei nicht um Messi.
Das ist definitiv gut. Aber ja, gehen wir mal in die nächste News. Die ist nicht unfassbar riesig, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Und zwar meine Hearts of Pine, die ja bekanntermaßen in der League One spielen, die gaben vor 2 Tagen bekannt, dass wir ein eigenes Stadion bauen werden. Denn bisher spielen wir in einem, Highschool-Fußballstadion, wo auch irgendwie 80.000 andere Sportarten mit drauf spielen und ihre Linien schon mal auf dem Rasen gezogen haben. Das Stadion ist seit Spiel 1 ausverkauft und es gibt deutlich mehr Leute auf der Warteliste, als Plätze im Stadion sind. Und sie wollen jetzt am Rand von Portland in Maine auf einem ehemaligen Industriegebiet ein eigenes Stadion bauen, das 9.000 bis 11.000 Plätze haben soll. Mich würde jetzt interessieren von dir, Anne, generell, wie findest du die Pläne und was du so von den Renderings vom Stadion siehst, gefällt es dir oder bist du da als Groundhopperin jetzt nicht so hardcore überzeugt?
Oh doch, so aus Groundhopper-Sicht sieht es schon nach einem coolen und interessanten Stadion aus. Es ist ja sehr nah am Wasser gebaut. Das könnte also, je nachdem, wo du dich im Stadion befindest, die Möglichkeit auf einen schönen Blick bieten. Oder wenn das Spiel mal langweilig ist, dann kann man zur Not auch wieder Boote zählen. Und an sich, das Stadion als solches wird wahrscheinlich relativ klassisch sein, wie man das aus den USA so kennt. Also mit diesen Metall-Alu-Tribünen, sodass jeder gut Platz hat, jeder gut sehen kann. Architektonisch wird es eben kein besonderes Stadion sein. Der Ort ist da wahrscheinlich dann letztendlich derjenige, der am meisten entscheidet. Aber wenn sie dann fertig sind, kommen sie definitiv auf meine Liste zum Besuchen.
Ich habe noch so zwei Dinge zum Stadion. Zum einen, was wir nicht vergessen dürfen, das Team ist halt ein Drittligist. Das heißt, da sind auch die finanziellen Sachen bestimmt nicht ganz so gut wie bei einem Championship oder einem MLS-Club. Das heißt, man muss natürlich irgendwo gucken, wie man es bauen kann. Und so ein bisschen, was man so hört aus Fansicht, es gibt gemischte Stimmungen. Nicht wegen dem eigenen Stadion. Das ist fundamental wichtig, dass der Club auf lange Sicht bestehen kann. Aber aufgrund des Ortes. Weil zum einen ja ehemaliges Industriegebiet und nicht zwingend die schönste Gegend. Es gibt nicht so viele Straßen, die dorthin führen, / Platz für Parkplätze bieten für eben fast 11.000 Leute. Und auf der gegenüberliegenden Seite vom Fluss liegt der Flughafen von Portland. Das heißt, über das Stadion werden regelmäßig tieffliegende Flugzeuge brettern, wo dann halt die Frage ist, was das halt für das Stadionerlebnis macht. Wenn du halt da mal eben ein lautes Dröhnen über dir sehen und hören musst. Ich muss zugeben, da das Stadion halt erst 29 eröffnet werden soll, gehe ich erstmal optimistisch schon davon aus, dass wir Regeln oder Möglichkeiten finden, die Infrastruktur drumherum ein bisschen zu verbessern. Und was den Flugverkehr angeht, versuche ich es positiv zu sehen. Man könnte ja eine Planespotter-Night machen und einfach ein Spiel oder zwei Spieler so für Planespotter thematisch bauen. Denn die haben dann die beste Aussicht und können dann nebenbei Flugzeuge zählen und sich angucken. Und daher vielleicht nicht immer schön mit den Flugzeugen, aber vielleicht kann man das Beste daraus machen. Weil ein bisschen Schwund ist leider immer. Vor allem, wenn du halt als Drittligist irgendwas bauen möchtest.
Zu der finanziellen Geschichte. Dass es kein besonderes architektonisches Stadion werden wird, war tatsächlich auch gar nicht negativ gemeint, sondern ich finde es vollkommen okay. Und vor allem, ich glaube fast, dass sie es nicht schlechter machen als Loudon, die ja eigentlich ein höheres Budget haben sollten, aber ja, die ja nicht mal ein Gebäude für die Spieler geschaffen haben, sondern die ja die Spieler sich in Container sozusagen umziehen lässt. Und dass da ein Flughafen in der Nähe ist, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, der Flughafen in Maine ist jetzt nicht der allergrößte. Internationale Flüge gehen da vermutlich gar nicht weg. Dementsprechend ist so die Größe der Flugzeuge, die dort landen und starten, noch verhältnismäßig im Rahmen. Und auch in dem Fall ein Blick zu Loudon. Auch bei denen ist direkt in der Nähe ein Flughafen, auch ein recht kleiner. Da sind natürlich sehr, sehr viele Privatflugzeuge, die sind nicht so wahnsinnig laut. Aber ehrlich gesagt, das war so das Highlight vom Stadion, dass du immer wieder ein paar Flugzeuge hast sehen können. In dem Fall waren es, glaube ich, immer wieder die gleichen beiden, die dort eine Art Übung wahrscheinlich veranstaltet haben. Aber das ist sowohl für die Piloten wie auch für die Fans eigentlich ziemlich cool. Und ich gehe schon davon aus, dass man schon auch dafür sorgen wird, dass es dann nicht zu laut wird, beziehungsweise man dann entsprechend die Flugzeuge in die jeweiligen Richtungen starten lassen wird. Und wenn nicht, dann schickt man einfach ein paar besondere Flugzeuge dahin, die Guppy zum Beispiel. Dann bringt sie halt für die NASA mal besondere Teile nach Maine, wo die NASA wahrscheinlich gar keinen Standort hat, aber einfach nur, damit dieses Flugzeug da mal rumfliegt. Also gerade Flughafen, finde ich, ist kein Problem. Und deine Idee mit dem Planespotter finde ich super.
Ja, ich habe es auch so halt nur von Maine mitbekommen. Die halt meinten, ja, vielleicht nicht ganz einfach, weil da halt wirklich viel fliegt und auch die Pressekonferenz deswegen mehrmals unterbrochen werden musste aufgrund der Flugzeuge. Wir werden es sehen, es ist nur so ein Nebengedanke, aber ich freue mich natürlich, dass ein Stadion kommt. Bin aber auch ein bisschen skeptisch, bis wir wirklich die erste Schaufel sehen, die da im Boden ist. Weil, seien wir ehrlich, Stadionträume gibt es in der USL des Öfteren und nicht alle werden verwirklicht.
So ist es.
Eine News haben wir noch aus dem semiprofessionellen Bereich. Aber wir bleiben in New England und wir wechseln nur den Bundesstaat. Denn es geht nach Vermont. Wir haben ab und zu schon mal über das Team Vermont Green geredet. Unter anderem, weil sie ja damals das legendäre Spiel im US Open Cup gegen Lexington hatten, als die noch eine League One-Mannschaft gewesen waren. Und ja, die USL League Two-Saison ist jetzt vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Denn wie ihr wisst, ist ja die League Two und die USLW so ein bisschen die College-Sommerpausen-Liga. Und da die College-Saison kurz vorm Start steht in sämtlichen Sportarten, war jetzt das Finale der Playoffs. Und jetzt die Frage an dich, was hat das Ganze mit Vermont Green zu tun und vor allem, was hältst du davon?
Na gut, Vermont Green hatte im letzten Jahr schon sehr clever einen Kader aufgebaut, der natürlich vor allem aus College-Spielern bestand. Aber mit diesem Kader waren sie im letzten Jahr sehr, sehr erfolgreich. Und wer weiß, vielleicht waren sie es ja dieses Jahr auch wieder.
Ja, sie haben ihren Titel verteidigt. Denn sie sind 2025 Meister geworden, haben den Titel jetzt verteidigt und sind die erste Mannschaft in der League 2, die seit Anfang der 2003er Jahre den Titel verteidigen konnte. Und das Besondere ist, die sind jetzt seit 2 Jahren im Ligabetrieb ungeschlagen. Die letzte Niederlage war im Juli 2024. Und daher, ja, eine große Sache für Vermont. Titel verteidigt, seit 2 Jahren ungeschlagen. US Open Cup dürfte damit auch wieder sicher sein nächstes Jahr. Und ja, eine coole Nachricht aus New England, dass so ein kleines Team, was hier so ein bisschen wie unser St. Pauli ist, was die Club-Philosophie angeht, ja, sportlich wieder überzeugen konnte. Das fand ich unterhaltsam.
Ich habe jetzt übrigens nebenbei mal kurz nachgesehen, was so für Flugzeuge dort landen könnten. Und auch wenn dieser Airport sich mal wieder international nennt, der ist so gar nicht international. Also die meisten Flüge sind, nahezu alle Flüge sind einfach alle an der Ostküste. Also es geht nach Philly, nach Washington D.C., LaGuardia, also New York, Chicago O'Hara, auch Chicago logischerweise dann. Und Newark ist mit dabei. Also es ist alles sehr in der Nähe. Da landet nichts Großes.
Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt, wie es dann sein wird. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich es vorher noch nach Maine schaffe. Aber wenn nicht, bin ich auf jeden Fall auch dabei, mir das Stadion mal vor Ort anzuschauen. Alleine schon wegen der Aussicht und halt zu schauen, ja, wenn sie knapp 6.000 Mainers beim Hearts of Pine Spiel schon für gute Stimmung sorgen, wie ist denn das dann bei 9.000 bis 11.000? Das dürfte nochmal ein Tickchen schöner und aufregender werden. Aber naja, bis dahin kann noch sehr viel Wasser in den sämtlichen Flüssen der USA runterfließen. Und wer weiß, ob es das Team dann noch gibt, ob es die Liga noch gibt, ob wir dann schon die MLS Next Pro 2.0 sind. Und daher, ja, warten wir es ab. Aber dennoch ganz schön zu wissen, dass das nächste reine Fußballstadion in den USA in den indirekten Startlöchern steht. Gut. Da wir sonst nichts mehr haben und du auch gerade nichts Spontanes mehr gehabt zu haben scheinst, würde ich vorschlagen, machen wir jetzt Pause, lassen euch ein bisschen alles verarbeiten oder wie Anne sämtliche Flugzeugarten googeln, die nach Maine fliegen. Und wenn wir zurück sind, geht es in die USA Championship. Denn da gab es zwei sehr, sehr torreiche Partien, die mit roten Karten, Traumtoren und unterhaltsamen Momenten nicht gerade geizig waren. Aber das erst gleich bei Sideline, dem USL-Podcast. Willkommen zurück zu Sideline oder um genau zu sein zur 182. Folge von Sideline. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt mal mit dem Highlight der Partien, die am Wochenende stattfanden, zumindest was den medialen Aufriss drumherum anging. Denn wir haben, man könnte sagen, das Derby, das Topspiel der Topspiele in der Eastern Conference der USA Championship. Tampa Bay gegen Louisville. Beides Top-Teams, die seit, ja, würde ich sagen, locker den letzten 10 Jahren eigentlich regelmäßig um die Top 1, Top 2 Plätze kämpfen und meistens halt auch irgendwie die Meisterschaft in der Eastern Conference holen. Wie wir wissen, hat Louisville so ein bisschen Probleme gehabt, seitdem der Trainer gewechselt hat. Tampa ist dieses Jahr richtig gut, hat aber zuletzt auch ein paar kleinere Schwächephasen. Und eben jetzt, am letzten Wochenende, trafen Tampa und Louisville aufeinander. Das Spiel war völlig wild, aber sau unterhaltsam. Und daher die Frage an dich, A, wie fandest du sie? Und B, für dich als Trikotsammlerin, gibt es neue Trikots, die du interessant findest? Oder denkst du dir eher so, nee, ich mag grün, ich mag lila, aber muss nicht sein?
Also bei den Trikots ist mir jetzt ehrlich gesagt keins aufgefallen, wo ich sagen würde, okay, ja, muss ich unbedingt haben. Louisville hat gefühlt einfach auch immer das Gleiche mit minimalen Veränderungen. Und Tampa hatte jetzt die letzten Jahre auch irgendwie immer die gleichen. Weiß nicht, also da würde ich jetzt vielleicht nicht sofort in den Laden rennen. Außer man zeigt das Spiel dort, dann wird man zumindest unterhalten. Weil, also ja, die Partie war wirklich sehr wild. Gefühlt aber auch quasi jeder Schuss ein Treffer.
Ja, ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich alle Tore sehr schön oder manche Torsituationen irgendwie sehr auch zu leicht nicht gut verteidigt finden muss. Aber gehen wir mal rein in die Partie, denn man könnte sagen, es gab zwei Blöcke, da fallen die Tore sehr Schlag auf Schlag, ausschließlich für eine Mannschaft. Und danach wird es ein bisschen wilder, aber ein Hin und Her. Und wir beginnen mal mit der ersten Szene, die zum Tor geführt hat. Und das war noch mit, muss man sagen, das unspektakulärste Tor in der Partie. Denn in der 21. Minute gibt es eine Szene für Louisville. Der Ball kommt in den Strafraum und wird von Jamali Wade, dem Ersatzkeeper von Jamaika, abgeblockt. Allerdings halt nicht endgültig geklärt, so dass dann Wilson den Ball reinköpfen kann. Und das war dann das 1-0 für Louisville und der Startschuss für den Torregen.
Der Torregen prasselte weiter auf das Tor von Tampa ein, nämlich 4 Minuten später. Und dort bekommt Davila einen guten Pass in den Strafraum und er läuft ein ganz kleines Stück, setzt dann einfach nur den Querpass vors Tor oder den Pass vors Tor. Und Chris Donovan ist letztendlich derjenige, der dann nur noch rechtzeitig angelaufen kommen muss und den Ball dann in die quasi leere Ecke einschieben muss. Schnell gespielt, gut gesehen und das stand halt 2-0 für Louisville dann.
Tja, und dann gab es noch das 3-0 und das erfolgt auch wieder hier relativ dicht daran. Diesmal waren es 5 Minuten Zeitunterschied. Und das war jetzt das erste Traumtor der Partie. Und zwar Morris kommt von links in Richtung Strafraum gelaufen und bekommt den Ball dann per Direktabnahme aufs Tor genagelt. Und das war, ich würde sagen, 20, 21 Meter, leicht links versetzt vom Tor. Ja, strahlend, ein Schuss wie ein Strahl, geht ins Tor rein. Jamali Wade kann da nichts machen. Und so steht es 3-0. Und anscheinend schon die scheinbare Vorentscheidung. Und ja, bei dem Zeitpunkt hätte ich nie gedacht, wie es am Ende ausgeht. Und musste dann sehr lachen, als du mir das am Morgen nochmal geschrieben hast.
Ja, und danach ist in der ersten Halbzeit erstmal nicht mehr so extrem viel passiert, worüber man reden muss. Ich vermute aber, dass in der Halbzeitpause einiges passiert ist. Das eine Team wird eine ordentliche Ansage vom Trainer bekommen haben. Das andere Team, ich bin mir nicht ganz sicher, haben die sich vielleicht schon ein bisschen zu sehr des Sieges sicher gefeiert und sich vielleicht nicht mehr genug konzentriert, weil es blieb ja nicht beim 3:0, logischerweise. Und schon in der 49. Minute antwortet Tampa. Da gibt es einen langen Ball nach vorne zu Paris, der setzt sich, von Paris auf Cicerone, der setzt sich gut gegen seinen Verteidiger daneben durch, lässt den Ball auch nur einmal kurz aufkommen und schießt dann im Prinzip aus der Distanz direkt aufs Tor. Ist ein eiskaltes Tor, muss man sagen. Also sowohl von Paris sehr gut gesehen, wie auch von Cicerone sehr, sehr gut gemacht. Das war die richtige Antwort für die zweite Halbzeit. Aber es stand dann halt erst 1:3. Also war jetzt noch nicht so wahnsinnig gefährdet. Allerdings kommt man ja jetzt zu dieser Situation, dass du eine 2-Tore-Führung hast. Und die ist ja bei vielen Teams gefährdet.
Und um es noch gefährlicher zu machen, gab es 3 Minuten später das nächste Tor für Tampa. Und das war auch wieder hier ein Ferntor und noch ein schönes gekurftes Tor. Diesmal war kein wirklicher Fernschusskracher, sondern der klassische Schlenzer. In diesem Fall ist es Marco Micoletto, der den Ball links an der Seitenauslinie bekommt, ein paar Meter in Richtung Mitte läuft und dann den Ball von links rechts oben reinschlenzt. Ein sehr schöner Schuss, nichts zu tun für oder nicht zu halten für Farou im Tor von Louisville. Und schon steht statt 3:0 nur noch 3:2.
3 Minuten später fällt das nächste Tor und es ist wieder für Tampa. In dem Fall gibt es eine Flanke in den Strafraum. Da haben wir so ein kleines Dreiergewusel. Andy Myers hat sich 2 Freunde gesucht, das sind Verteidiger von Louisville. Und alle wollen den Ball haben. Der Ball prallt so ein bisschen von vereinzelten Körpern mal ab. Und letztendlich hat dann aber doch plötzlich Andy Myers den Ball. Und sie stehen alle ziemlich nah vor dem Tor. Er muss also nur noch auf ganz kurzer Distanz einschieben. Das ist dann schon mal das 3:3.
Aber es blieb nicht dabei, denn 3:3 sind ja auf Dauer irgendwie langweilig. Kann ja nicht jedes Team haben. Und 9 Minuten später, in der 63. Minute, ist es plötzlich Louisville, die sich daran erinnern, dass man ein Derby ja auch gewinnen kann. Und das war auch wieder ein recht schönes Tor. Es ist Morris, der den Ball am linken Strafraumeck zugepasst bekommt. Und er macht ein paar Schritte in Richtung Mitte und auch hier schlenzt den Ball aufs Tor. In diesem Fall ist es aber nicht rechts oben, sondern rechts unten. Wade springt zwar in die richtige Ecke, kommt aber nicht mal in den Ball ran. Und so steht es dann plötzlich 3:4 für Louisville.
Aber so ein 3:4 wäre schon ziemlich langweilig, dachte sich auch Tampa. In der 87. Minute sahen sie dann die Möglichkeit, die wir vielleicht im Laufe des Tages jetzt noch einmal hören werden. Beziehungsweise es ist einer, der diese Möglichkeit sieht, nämlich Cicerone. Der steht so an der linken Strafraumgrenze, relativ nah der Linie und überlegt sich, na, ich kann auch einfach mal direkt schießen. Das macht er und der Ball ist drin. Heißt also wieder Ausgleich. Man könnte sich ja quasi friedlich trennen.
Bevor ich zum letzten Tor der Partie komme, muss ich mal wieder sagen, dass ich von Russell Cicerone nach wie vor begeistert bin. Der ist so eins der alten Eisen in der USL, der gefühlt schon bei sämtlichen Championship-Teams gespielt hat. Eigentlich überall war er ein guter Spieler, ob sei es bei Pittsburgh oder bei Sacramento zum Beispiel. Und mit solchen Toren machst du es echt schwer, dich zu ignorieren oder dich durch einen jüngeren Spieler auszutauschen. Und daher, ja, nur kurzes kleines Extra-Lob an Russell Cicerone. Aber um die Sache zu beenden, es gab ein Siegtor in der Partie und das war M.D. Myers. Und im Wesentlichen könnte man sagen, es war ähnlich wie das 1:0. Nicht im Sinne von, dass es dasselbe Tor war, aber halt das Unspannendste irgendwie. Bei all den Traumtoren, Schlenzern und spannenden Geschichten war das ein ganz klassisches Tor. Denn M.D. Myers ist schon in der Nähe vom Elfmeterpunkt, bekommt den Ball von draußen zugepasst. Direkt neben ihm steht ein Louisville-Spieler, der ihm eigentlich decken sollte. Myers dreht sich nochmal kurz um die halbe Achse und schießt den Ball dann aus kurzer Distanz ins Tor rein. Zum 5:4 für Tampa, die das Spiel drehen und die damit das Spiel gewinnen.
Nachdem sie in der ersten Halbzeit ja 0:3 zurücklagen, das, also, man muss sagen, die Verteidigungsleistung beider Teams in diesem Spiel war ausbaufähig. Allerdings, da waren auch sehr starke Tore dabei, gerade die Distanzschüsse. Das ist vielleicht dann weniger ein Verteidigungsproblem, auch eher weniger ein Torwartproblem. Da ist dann natürlich irgendwie auch ein bisschen Glück dabei, ein bisschen Können dabei, ohne Frage. Aber ansonsten, da waren immer wieder mal auch Tore und Situationen dabei, die mit einer besser aufgelegten Verteidigung an dem Tag vielleicht nicht zu einem Tor geführt hätten. Deswegen wirkte es teilweise so, dass nahezu jeder Schuss dann zu einem Tor führte. Trotzdem aber natürlich ein cooles Spiel. Als Derby natürlich umso besser. Das dürfen sie gern wiederholen.
Definitiv. Und wenn es so weitergeht, dürften sie das auf jeden Fall spätestens in dem Finale der Eastern Conference nochmal in den Playoffs spielen dürfen. Aber naja, schauen wir mal, wie es bei den Mannschaften weitergeht. Noch gibt es ja über 10 Spiele zu spielen. Da kann noch eine Menge passieren, was Playoff-Teilnahmen angeht. Aber ja, eine sehr coole Partie. Ich kann jedem empfehlen, sich die Partie nochmal anzuschauen und vielleicht auch die Highlights zu gucken. Sehr unterhaltsam. Gehen wir in eine Partie rein, die als 90s Night angekündigt worden war. Was ich in der Hinsicht kurios finde, weil Brooklyn existierte da noch gar nicht, also das Team. Charleston gegen schon, die sich entschieden, in ihrem Sondertrikot zu spielen, das ich, sorry für den Wortwitz, sonderbar finde. Aber dafür war die Partie wenigstens unterhaltsam. Und es dauerte hier nicht mal eine Minute bis zum ersten Tor in der Partie. Und das war jetzt auch nicht sonderlich spannend, aber gut gemacht. Denn Miguel Berry legt den Ball von rechts quer in den Strafraum und Wilmer Cabrera Jr. muss den Ball immer nur einschieben. Und so steht es dann schon nach einer Minute 1:0 für die Heimmannschaft von Charleston Battery.
Danach war dann erstmal ein bisschen Ruhe. Beide Teams vielleicht ein bisschen erschrocken über das so frühe Tor, wollten sich dann langsam rantasten, Kleinigkeit mal auszuprobieren, aber bloß kein großes Risiko eingehen. Allerdings, das Risiko kommt dann doch. In der 44. Minute gibt es die ganz klassische Szene, die Flanke kommt in den Strafraum. Allerdings wird der Schuss noch geblockt. Jedoch blöderweise direkt in die Richtung, wo auch ein Angreifer nahe an dem Ball zur Verfügung steht sozusagen. In dem Fall ist es Forster, der braucht nur noch angelaufen kommen, kann aufs Tor schießen, der Ball ist dann da drin. Also ja, das ganz große Problem, wie immer, der Nachschuss ist hervorragend ermöglicht worden in dem Fall durch Blocking vom Torwart, was direkt zum Gegner führte.
Es dauerte auch nicht lange bis zum nächsten Tor in der Partie, um genau zu sein, gerade mal 11 Minuten. Natürlich damit logisch in der zweiten Halbzeit. Es ist diesmal Lawrence Kassierdu, der kriegt den Ball kurz vorm Strafraum zugepasst und haut ihn dann mit einem schönen Schlenzer flach rechts unten ins Tor rein. Und so stand es dann zu dem Zeitpunkt 3:0. Und ich kann schon mal spoilern, auch wenn noch Tore fallen, diesmal gibt es deutlich weniger Stress für eine Mannschaft.
Es fällt aber immerhin auch wieder 3 Minuten später das nächste Tor. Und auch in dem Fall ist es ein Distanzschuss oder mehr oder weniger Distanzschuss. Er ist einfach schlichtweg von der Strafraumgrenze aus flach geschossen worden. Der Torwart sieht es viel zu spät, der Ball ist drin. Kein besonderes Tor, aber es zeigt so ein bisschen den Weg in dieser Partie.
Ja, und dann kommt eine Szene, bei der ich wirklich nicht sicher bin. A, was sollte das Ganze? Und B, vor allem, wieso kriegen wir oft so schlechte Kamerafahrten oder müssen froh sein, wenn es überhaupt noch einen zweiten Kamera-Schnittpunkt gibt. Denn es kommt zu einem Foul, der zu einer Gegenreaktion führt, das dann für 2 rote Karten sorgt. Aus meiner Sicht muss ich sagen, ist es sehr seltsam zu erkennen, weil man sieht quasi links, also ich quasi male gerade die Szenen und du kannst sie dann gerne wie Mandala ausfüllen. Wir haben eine Szene, dass der Ball links beim Strafraum ist. Der Ball soll zu einem Spieler von Brooklyn kommen, nämlich Tommy McNamara, a.k.a. früherer New York City FC-Spieler. Ein Spieler springt in ihn rein und dann wird es wild. Das Problem ist, dass bei der Kamerafahrt die Kamera eigentlich schon in der Sekunde, wo dieses Foul passiert, wieder Richtung Mittelkreis schwenkt und man gar nicht wirklich sieht, was eigentlich passiert ist. Also guckt man sich die Szene irgendwie 4-5 Mal an, nur um dann im Highlight, ich sag mal 30 Sekunden Echtzeit, plötzlich nochmal eine andere Kameraperspektive zu bekommen. Und unterm Strich, ja, ich bin ja echt für rote Karten, die gut gemacht sind. Aber das ist wieder so eine Kategorie von Dummheit, die bestraft werden muss. Und wie genau das passiert ist, möchte ich gerne dir überlassen.
Ich würde es so zusammenfassen, die andere beteiligte Person ist Kassidou. Der kommt angerannt, jedoch auch zu einem Zeitpunkt, wo der Ball schon längst weg ist. Deswegen fährt die Kamera ja auch schon wieder weg. Und er fault McNamara, beziehungsweise springt so ein bisschen blöd in ihn rein. Anfangs auch noch mit dem gestreckten Fuß, den nimmt er dann immerhin noch runter. Da ist auf jeden Fall ein Foul, auch ein sehr, sehr unnötiges Foul, eben weil der Ball zu dem Zeitpunkt schon ziemlich lange weg ist. Und McNamara lässt sich das nicht gefallen, dreht sich sofort zur Seite und will auf seinen Gegner einprügeln. Sie werden beide sehr schnell voneinander getrennt. Und nach einem, man muss auch dazu sagen, da muss man mal die anderen Spieler loben, die eskalieren nicht in dieser Situation, sondern die versuchen wirklich beide nur zu trennen, beide da wieder zu beruhigen. Man versucht es auch bei dem Spieler A, versucht es bei dem Spieler von Team B. Also teamübergreifend wird es da bei beiden versucht und ich hatte den Eindruck, die anderen oder fast alle Mitspieler und Gegenspieler wirkten in der Situation recht fair, während die Gemüter der beiden beteiligten Spieler natürlich ein wenig erhitzt waren, man sich da noch nette Worte wahrscheinlich gegenseitig zurief. Ja, und dann gab es halt die roten Karten. War auch okay. Also man kann da für beide eine rote Karte geben, ist da wahrscheinlich auch die faire Variante, weil ohne dieses Foul hätte es die Reaktion nicht gegeben, aber auch die Reaktion war an sich unnötig. Beides unnötig, von daher, ja. Konnten sie duschen gehen.
Mit 10 gegen 10 ging es dann in die letzten, ja, 11 Minuten. Und es gibt noch mal ein Türchen. Und das war, ja, ganz klassisch, Freistoß, Kopfball rein. In diesem Fall ist es ein Freistoß für Charleston, die ja schon mit 4-0 führten. Der Schütze vom Freistoß ist ein ehemaliger Spieler der Hearts of Pine, Nate Messer. By the way, auch Spieler mit von Vermont, passt also wieder zu den News heute. Und sein Freistoß, knapp von der Strafraumgrenze, leicht links versetzt, fliegt in der schönen Flugkurve in die Mitte und wird dann von Icasa reingeköpft. Und so endet die Partie zwischen Charleston gegen Brooklyn mit 5-0 für die Heimmannschaft. In ihrem rot-weiß-schwarzen, was auch immer, Trikot.
Ja, und was übrigens zu Brooklyn auffällt, also von denen gibt es quasi nicht wirklich eine Szene, wo man was von ihnen sieht, außer die Situation mit McNamara. Das spricht jetzt auch nicht für Brooklyn irgendwie.
Nee, bin ich ganz dabei. Ja, ich würde vorschlagen, mit ordentlich Toren, die wir euch jetzt versorgt haben, werden wir gleich mal eine Pause einlegen. Aber für euch nach wie vor nochmal der Hinweis, vielleicht weil ihr neu hierher gefunden habt, die USL läuft ja für uns Europäer kostenlos auf YouTube. Auf dem Kanal USL, also USL on YouTube. Wenn ihr also die Tore lieber selber sehen wollt, weil sie euch nicht so gut vorstellen könnt oder halt sie generell gerne mal sehen möchtet, es gibt dort die Highlight-Videos zu jedem Spiel. Guckt ihr so gerne auch die Tore nochmal selber an. Denn ganz ehrlich, allein das Spiel von Louisville war es wert, sich anzugucken. Und ja, guckt euch die USL an, es lohnt sich. Und jetzt machen wir Pause, bevor wir in die USL League One gehen, denn da ging es ein wenig wild in der Gegend rum. Willkommen zum dritten Take der 182. Folge von Sideline. Und passend dazu sind wir jetzt auch in der dritten Liga. Denn in der USL League One wurde am letzten Wochenende und auch aus Gründen mal wieder in der Woche gespielt. Und ja, wir können heute jetzt nicht mit so viel Toren geizen wie in der USL Championship, aber haben trotzdem zwei sehr unterhaltsame Spiele für euch im Gepäck. Und ich würde vorschlagen, um das Pflaster noch länger auf meiner Haut zu lassen, gehen wir zuerst in die Partie von Richmond gegen AV Alta. Denn da hatten wir die Partie zwischen, sorry für die Wortwahl, dem Kack-Team aus Virginia, die wirklich eine grottige Saison spielen, und dem eigentlich recht guten AV Alta. Und ich muss zugeben, bevor ich dich gleich in die Partie gehen lasse, ich bin an der Partie am meisten noch von AV Alters Torwart begeistert, weil der hatte zwischen Minute 7 und 20 drei sehr, 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 sehr schöne und gute Paraden. In der 7. und 18. war es beides Tyler Freeman von Richmond, der quasi links unten oder mittig aufs Tor schoss. Stellenweise auch wieder hier mit schönen Schlenzern, die Smith klären konnte. Und in der 20. gab es einen Fernschuss von, ich glaube, Owen O'Malley, der auch wieder von Smith gehalten werden konnte. Und das war so ein bisschen mein Eindruck von der Partie. Neben schönen Toren auch wirklich eine sehr gute Torwartleistung von AV Alters Dancy Smith, der ja Nationalkeeper von Trinidad und Tobago ist.
Was man in den ersten 20 Minuten aber auch gesehen hatte, war, dass die Verteidigung von AV Alta irgendwie noch nicht so richtig auf dem Platz war. Also wenn dein Keeper in den ersten 20 Minuten so sehr auffällt, weil er mehrere wirklich gute Paraden hatte, dann spricht es nicht für deine Leistung als Verteidigung. Und das wird dann auch recht schnell doch bestraft, nämlich in der 22. Minute. Und es ist, ganz überraschenderweise, Taylor Freeman, der direkt an der Strafraumgrenze steht, den Ball zugepasst bekommt, sich mit dem Ball dann dreht und quasi sehr aus mittiger Distanz auf das Tor dann schießen kann. Die Verteidigung war einfach nicht anwesend.
Ja, das ist, glaube ich, bei beiden Mannschaften durchaus gut zu erklären. In der 48. Minute ist es dann Jimmy Villalobos, der mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze, ich würde sagen, ja, fast mittig um Strafraum aufs Tor schießen kann. Der Keeper von Richmond kann da nicht viel machen und der Ball geht dann rein, rechts unten, und damit ja gleicht AV Alta mit auch gefühlt der ersten richtig guten Torchance aus. Und so stand es dann 1-1.
In der 75. Minute gab es das nächste Tor und auch das ist irgendwie eine Wiederholung von den Toren, die wir zum Teil heute auch schon gesehen haben. Der Ball wurde ja quasi parallel zum Tor geschossen und da muss dann am Ende nur Kirkland, der ich glaube 10 Minuten zuvor eingewechselt worden war, richtig anlaufen. Das macht er auch und kann dann in das quasi leere Tor schießen. AV Alta hat es den Richmond Kickers da an der Stelle sehr einfach gemacht.
Was ich mal wieder lustig finde bei USL Highlights, ist ja, wenn du aus irgendwelchen Gründen eine Einwechslung angezeigt bekommst, dann kannst du direkt davon ausgehen, dass der Spieler zum Tor schießen oder führen wird. Und da ja auch hier wieder gefühlt, ja, 2 Minuten vom 8-minütigen Highlight-Video sah man Josh Kirkland auf dem Platz rennen. Und dann wusste man schon, okay, der macht gleich ein Tor. Und in der 79. Minute gibt es dann das 3-1 für die Jungs aus Richmond. Diesmal ist es ein Bolduc, der zum Tor kommt und nicht zum Tor vorlegt. Und das war halt auch wieder so eine Verteidigungsleistung, wo ich denke, das kann sonst nur meine Jungs aus von den Hearts of Pine. Denn Darwin Espinal kriegt den Ball und rennt wirklich völlig unbekümmert am Strafraum entlang. Mehrere Verteidiger laufen mit und gucken ausschließlich auf ihn, was dann dazu führt, dass Matt Bolduc an ihm vorbei in den Strafraum läuft, den Ball zugepasst bekommt, meterweit Platzweg hat Und bevor der erste Verteidiger wirklich zu ihm gehen kann, der Schuss schon von ihm aus kurzer Distanz unter die Latte genagelt wird. Das war dann das 3:1 für Richmond und eben keine gute Verteidigung von Avi Alter. Weil da war ja wirklich so viel Platz für Boyduk, da war es schwerer nicht zu treffen, als zu treffen.
Für Avi Alter war ein bisschen das Problem, die Zeit lief ihnen davon. Sie liegen jetzt 3:1 hinten, es ist jetzt schon quasi die 80. Minute. Unmöglich ist es nicht, das haben wir in der Partie von Tampa und Louisville sehr deutlich gemerkt. Aber es ist halt nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und in der 87. Minute schaffen sie doch endlich den lang ersehnten Anschlusstreffer. Akuma bekommt den Ball, er bekommt die sogar relativ spitz auch zugepasst, aber er steht da ganz gut, hat zwar noch einen Verteidiger bei sich, den drückt er da so ein bisschen weg, aber so, dass es scheinbar auch noch in Ordnung ist, also der Schiedsrichter sieht es, gewährt das darauf folgende Tor dann aber, weil Akuma nur noch aus wirklich kurzer Distanz einschieben muss. Steht denn jetzt 3:2? Jetzt ist nur die Frage, fällt noch ein Tor?
Das war es tatsächlich. So kriegt Richmond nach Ewigkeiten wieder einen Sieg. Und das ist zugleich der erste Ligasieg unter dem Interimstrainer Brian Ownby, der bei Louisville lange Zeit gespielt hat und da zum Legendenstatus aufgesprungen ist. Und daher erster Sieg unter dem Interimstrainer für Richmond, die wieder langsam aber sicher in die richtige Spur kommen könnten.
Sie hatten ja jetzt unter der Woche auch ein Spiel gegen Cosmos. Auch das haben sie gewonnen. Also innerhalb weniger Tage 6 Punkte gesammelt, das ist schon wichtig.
Definitiv, wobei man sagen muss, dass die Cosmos nicht zu besiegen auch wirklich schwierig ist. Sie sind wirklich grottenschlecht in der Saison oder generell.
Haben die Hearts schon gegen sie gespielt?
Ja, und bisher, ich glaube, 7 Punkte.
Immerhin.
Gut, ich würde vorschlagen, da du wieder rumstänkerst, gehen wir direkt in die Partie von den Hearts. Denn wir haben jetzt noch ein 3:3 aufzubieten. Das war entweder in die Kategorie sehr unterhaltsam oder ihr seid zu blöd, um geradeaus zu laufen, schieben kann. Je nach Bedarf. Und die Hearts of Pine spielten am Wochenende in, lass mich nicht lügen, South Carolina bei Greenville Triumph, die in ihrem Fake-Bahnhof spielen. Und ich muss sagen, unterhaltsam war die Partie, aber sie hat auch Schmerzen verursacht. Gehen wir in mal eine schöne Szene, und das war eine Torwartparade. Denn in der 19. Minute gibt's eine Flanke von Greenville von links in den Strafraum der Hearts. Ein Kopfball von Fricky und Hunter Morse im Tor der Hearts kann den Ball unten links mit dem Patschehändchen noch zur Seite klären. Das sah durchaus gut aus, war eine wichtige Parade und ein durchaus ansehnlicher Moment.
In der 28. Minute befinden wir uns auf der anderen Seite des Spielfeldes, nämlich im Strafraum von Greenville. Und wir beobachten einen, nennen wir es mal, hüpfenden Pass in den Strafraum. Das soll vielleicht gar nicht so, oder war vielleicht gar nicht so gedacht, ist letztendlich aber doch sehr effektiv, weil der Ball schafft es so, ohne dass er vorher gestört wird, so ziemlich in die Mitte des Strafraums zu kommen. Und da steht Kamara, der hatte nur noch eine ganz kurze Distanz, aus der er dann aufs Tor schießen und treffen muss. Und das macht er auch.
Ja, dafür kann man ihn tatsächlich loben. Er hat immer wirklich einen sehr guten Torriecher und macht halt das, was man als Stürmer machen muss. Richtig stehen und aus wenig viel machen. Kann man also wirklich in der Hinsicht nicht meckern. Und er war wieder beteiligt, und zwar nur 4 Minuten später am 2:0. Diesmal war es Diego Barbosa, der ja eigentlich zentraler defensiver Mittelfeldspieler ist und mit Tore schießen jetzt nicht zwingend ungefähr so viel zu tun hat. Er kommt, ohne wirklich von Greenville angegriffen zu werden, aus der Mitte des Spielfelds Richtung Tor gelaufen, passt den Ball dann kurz vorm Strafraum zu Abu Kamara. Der passt ihm den Ball zurück. Barbosa kommt in den Strafraum, ist jetzt nicht mehr weit vom Meterpunkt entfernt und haut den Ball zum 2:0 ins Tor rein. Ein wenig überraschend, aber muss ich sagen, durchaus okay gemacht.
Ja, stimmt. Also würde ich gar nicht mal widersprechen. Wir haben in der 34. Minute noch ein Tor für Greenville. Allerdings zählte das nicht. Hast du gesehen, woran es lag? War es ein Abseits?
Also die Kommentatoren waren sich selber nicht so ganz sicher, ob Foul oder Abseits. Ich glaube, es lag auch eher an der Karambolage der Spieler. Aber ich habe auch keinen offiziellen Grund irgendwo gehört. Außer die Gedankenspiele der Kommentatoren.
Es ist allerdings auch nicht das letzte Tor, sondern es fällt dann noch ein Tor. Und in dem Fall ist es wieder quasi ein Schuss aus der Distanz, würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber schon wirklich von der Strafraumgrenze. Und nur ist derjenige, der den Ball kurz zuvor bekommen hatte, sich da eine ganz gute Position aussuchen kann und einfach schlichtweg mal abzieht. Das hilft aber für den Treffer.
Ja. Nichts gegen Muba nur. Ein wirklich großartiger Spieler. Hat ja schon gegen Boise wirklich gut ausgesehen. Aber was zur Hölle war das denn als Nichtverteidigung? Also zum einen erstmal die Idee, einen fast 35-jährigen zentralen Mittelfeldspieler, der Beinprobleme hat und garantiert nicht mehr so schnell ist, als Rechtsverteidiger aufzubieten, also auf Greenwiths linker Seite. Und dann von allen Spielern, die von den Hearts noch da sind, keinen einzigen angreifen zu lassen, sondern die joggen halten so mit und stehen dann doof da. Also ganz ehrlich, wenn das das fußballerische Nonplusultra im Profifußball ist, dann kriege ich das auch noch hin, doof rumstehen und zugucken. Und daher, schönes Tor von Muba nur, das will ich ihm nicht kaputt reden, aber was zur Hölle war das denn an Verteidigung? Aber gut, zu was Schönerem kommen wir zum nächsten Tor. In der 40. Minute, also wirklich nicht lange danach, gibt es wieder einen Konter für die Hearts of Pine. Und diesmal ist es tatsächlich der Vorlagengeber vom, ich meine, 1-0, Tino, a.k.a. Konstantinos Georgalidis. Er kriegt mich den Ball rechts im Strafraum, ja, recht, gut, würde ich sagen, präzise, auch ohne wirklich Drall zugepasst und kann dann den Ball per Direktabnahme aus kurzer Distanz mittig links reinschießen. Und so stand es dann 3-1 für die Hearts, alter Abstand gesichert, alles wieder gut. Verlieren kann man nichts mehr, unentschieden auch nicht. Ein schöner Tag für alle Seiten.
Ganz bestimmt. Aber dann fällt beiden Teams irgendwie auf, da ist ja doch noch ein bisschen Spielzeit. Und wir springen in die 51. Minute. Und ich beschreibe das Tor mal auf diese Art. Der Ball wird vor das Tor geschossen. Dort wird dann letztendlich heiße Kartoffel gespielt. Dann landet der Ball im Tor. Danach wird sich gegenseitig geschubst. Torschütze offiziell ist nur wieder. Aber was dazwischen passiert ist, ich kann es einfach überhaupt nicht erklären, weil da viele Beine, Körper, Arme, Köpfe dazwischen waren und irgendwie gefühlt jeder mal am Ball war, man es aber nicht geschafft hat, den Ball aus dem Strafraum herauszubringen oder ihn gleich vernünftig ins Tor zu schießen. Ja, wie gesagt, es erinnerte eher an eine heiße Kartoffel, die dann letztendlich irgendwann im Tor landet und dann sind alle wütend aufeinander und schubsen sich gegenseitig. In dem Fall Greenville natürlich wollte den Ball aus dem Tor holen und schnell zur Mittellinie bringen. Die Hearts hatten ein bisschen was dagegen.
Endes letzte Tor der Partie. Die Sache bei den Hearts of Pine ist, aus Gründen, die mir noch bisher keiner erklären konnte, haben die Hearts seit dieser Saison die Angewohnheit, sobald es danach aussehen könnte, als könnte man einen Punkt bekommen, hören sie auf mitzuspielen, stellen sich hinten rein, geben den Gegner den Ball und sind dann verwundert, wenn Tore fallen. Das haben wir gegen Omaha, ich glaube, insgesamt 50 Minuten gemacht und uns am Ende gewundert, dass wir dann nicht gewonnen haben. Und ich muss zugeben, als jemand, der die Partie zweimal gesehen hat, einmal live, einmal im Real Life, auch hier fällt es wieder auf. Bis auf kleine kurze Runs hat man halt in der zweiten Halbzeit quasi nichts gemacht, als hinten rumzustehen, den Ball nach vorne zu kicken und dann halt zu warten, was passiert. Und am Ende gibt es was sehr Poetisches, was mich zum Lachen gebracht hat. Es gab einen Freistoß an der Strafraumgrenze der Hearts. Nicht wirklich weit weg, ich würde schätzen einen Meter oder so entfernt, leicht links versetzt. Der Freistoßschütze ist Azad Liadi. Spielte letztes Jahr für die Hearts of Pine, war unser bester Torschütze, bis er eine Verletzung bekam, die ihn für den Großteil der Restsaison verletzt hat. Und am Ende konnte er zwar spielen, war aber ein Schatten seiner selbst. Er bekommt den Freistoß zugesprochen, schlänzt ihn in traumhafter Manier links oben rein zum 3-3-Ausgleich. Und als wäre das nicht schon poetisch genug, macht er auch noch den Torjubel des Haupttorschützen der Hearts of Pine. Nämlich er haut einen imaginären Golfball mit einem imaginären Golfschläger weg. Und so stand es dann statt 3-1, 3-3. Die Hearts verlieren 2 Punkte. Greenville gewinnt 1 Punkt. Und damit haben wir jetzt schon ein Drittel aller Saisontore in den letzten 10 Minuten der Spieler kassiert.
Hatte mich gestern mit einem Freund unter anderem auch über die verschiedenen Ligen der USL unterhalten und wir kamen irgendwann auf die Hearts zu sprechen. Und dann hatte ich da so einen Versprecher, der aber leider irgendwie mehr Wahrheit beinhaltet, als es eigentlich beabsichtigt war. Weil, also man könnte sie ja Hearts of Pine nennen, man kann sie aber auch Hearts of Pain nennen. Und du hattest es, bevor wir in die Partie gegangen sind, auch schon gut eingeläutet, dass du da durchaus auch Schmerzen von diesem Team manchmal hast. Der Name passt da. Und das ist mal wieder ein Beispiel dafür, warum.
Ja, wer ein bisschen detaillierter und fußballerisch, würde ich sagen, statistisch prägnanter alles hören möchte, natürlich gibt es auch wieder bei meinem englischen Solo-Podcast eine neue Folge, die in der Nacht zu Samstag um 2 Uhr und quasi 8 Uhr Ortszeit rauskommt. Da habe ich die Partie natürlich, weil ich die aktuellste Partie war, für die Hearts in Ruhe seziert und analysiert. Aber ganz ehrlich, es ist frustrierend und daher bin ich froh, dass wir es jetzt hinter uns haben. Und daher, ja, ich freue mich für Greenville, dass sie mit Muba nur einen Spieler, der einen 25-Day-Contract hat, bekommen haben, der wirklich so guten Fußball spielt, dass man sich fragt, wieso er vorher halt jetzt ein halbes Jahr vereinslos war. Aber für die Hearts, ganz ehrlich, wie kann man, wie Sideshow Bob, wirklich sämtliche Harken mitnehmen, die es gibt und immer reintreten, voll eins gegen die Nase bekommen, um in die nächste Harke reinzutreten? Das ist auf Dauer einfach nur schmerzhaft. Und daher, ja, danke, liebe Hearts of Pain. Ihr seid ganz knüftig.
Das ist eine schöne Abmoderation schon fast.
Ja, ich würde sagen, wir lassen es auch wirklich dabei. Es gibt nicht mehr mehr Themen zu besprechen. Es gibt auch keine großen News, zumindest nicht Stand jetzt live. Ich hoffe, ihr hattet dennoch ein wenig Freude mit unserer neuesten Folge von Sideline. Wie immer gilt, wenn ihr Gedanken habt, Kritiken, Wünsche, sonst was, schreibt uns gerne auf den sozialen Medien oder haltet in die Comment-Section bei Spotify. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann hoffentlich mit ähnlich spannenden Spielen wie bei Louisville gegen Tampa oder Hearts gegen Greenville. Und dann schauen wir mal, wer die nächsten Schritte in Richtung Playoffs macht. Noch ist ja ein bisschen hin, bis es soweit ist, dass die Spiele gespielt werden, aber die ersten Tendenzen sind ja schon zu sehen. Aber mehr davon dann nächste Woche, dann in Folge 183 von Sideline, dem USL-Podcast.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.